Ja. Hast du dich schon mal gefragt, wie deine Zukunft wohl aussehen könnte? Wir Menschen sind neugierig, besonders was unsere Zukunft angeht. Wenn wir morgens aufstehen, sind schon die Fragen da, wie der Tag zum Beispiel wohl wird. Wie oft schauen wir auf die Wettervorhersagen? Fußballfans spekulieren über die Zukunft der verschiedenen Mannschaften. Es werden Wetten auf Ereignisse abgeschlossen und ihre Ergebnisse, die noch in der Zukunft liegen und noch ungewiss sind. Firmen versuchen herauszufinden, was der Kunde von morgen will, um möglichst als Erster das zu bieten, was benötigt wird. An der Börse spekuliert man über den Wert der Unternehmen, ob es steigt in Zukunft oder ob es fällt. In der Politik will man am liebsten wissen, wie die Wahlen, die noch in der Zukunft liegen, ausfallen werden. Kinder träumen davon, was sie mal werden wollen in Zukunft, wenn sie erwachsen sind. Junge Erwachsene möchten wissen, welche Arbeitgeber sie voll einstellen wird in der Zukunft. Oder Unverheiratete fragen sich, wer wohl der Partner werden wird oder wen sie heiraten möchten. Verheiratete fragen sich, wie viele Kinder werden es. Und die Älteren, die schon alles hinter sich haben, fragen sich, wen oder wann ihre Kinder oder Enkelkinder heiraten werden und blicken hier gespannt in die Zukunft. Und auch mal, um was Aktuelles zu nehmen, fragst du dich auch, ob du von Corona verschont bleibst oder wie sich das in Zukunft entwickelt? Ihr seht, wir haben viele Fragen und die meisten Fragen drehen sich um die Zukunft. Um das, was wir noch nicht wissen können. Das, was noch im Ungewissen ist. Der Mensch hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit in einigen Gebieten durch die Wissenschaft oder durch Forschung die Fähigkeit erworben, die Zukunft vorherzusagen. Und es ist auch gut so, dass der Mensch sich so weiterentwickelt hat in vielen Bereichen und die Zukunft einigermaßen vorhersehen kann, indem er vorausschauend handelt und sein Wissen aus der Vergangenheit nutzt, um die Zukunft zu erfassen. In der Bibel gibt es auch Beispiele, in denen Menschen ihre Weisheit genutzt haben, bestimmte Weichen zu legen und ihre Zukunft zu planen, um vorhersehbar zu machen. In Sprüche 10, Vers 5 lesen wir zum Beispiel: Klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt. Wer dagegen die Erntezeit verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. Wir lesen in dem Buch auch von der Frau, die vorausschauend denkt und dafür sorgt, dass ihre Familie nicht friert, als der Winter kommt. Wir lesen auch von dem weisen Mann, der nur mit einer Strategie die Kämpfe in seinem Leben gewinnen kann. Im Neuen Testament finden wir ein Gleichnis von dem dummen und von dem klugen Hausbauer. Der eine, der ohne die Zukunft zu beachten baut und nur an diesen einen Moment denkt. Und der andere, der Schlaue, der die in Zukunft auftretenden Stürme beachtet und sein Haus entsprechend auf festem Untergrund baut. Ihr seht, es ist also auch biblisch, in die Zukunft hineinzudenken und zu planen. Es gibt aber auch schlechte Wege, in die Zukunft zu schauen. Horoskope, Kartenhellseherei und all das, dieser ganze Quatsch, was so angeboten wird. Natürlich immer gegen viel Bezahlung. Keiner kann dir die Zukunft voraussagen. Du kannst deine Zukunft durch vorausschauendes Handeln in etwa lenken, aber keiner kann dir deine Zukunft zu 100% voraussagen, außer Gott selbst. Falls du also irgendwelche Apps oder Abos zu laufen hast, Wahrsage-Apps, dann trenn dich davon. Du wirst sehr viel Zeit und Geld sparen. Wir wollen uns heute mit jemandem beschäftigen, der in seine Zukunft schaut, in der Bibel. Im Gegensatz zu uns schaut er aber nicht in eine ungewisse Zukunft. Er schaut und sieht klar und deutlich vor ihm, was geschehen wird. Er kann es sehen, weil er Gott ist. Gott steht außerhalb unserer Zeitvorstellung. Er überblickt den Anfang und das Ende, denn er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Lass uns die Bibelstelle lesen. Markus 10, Vers 32 bis 34. Ich lese euch die Stelle vor. Markus 10, 32 bis 34. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt und auch die anderen Menschen, die ihn folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine 12 Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zu Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus ist mit seinen Jüngern einen langen Weg gegangen. Ein Weg, auf dem die Jünger viel gelernt haben. Sie haben gesehen, zu was Jesus fähig ist. Sie haben all die Wunder erlebt. Sie haben gelernt, welche Werte Jesus vermittelt hat und auch ausgelebt hat. Jesus hat ihnen das Reich Gottes näher gebracht. Er hat oft vom Reich Gottes gesprochen. Er hat oft von einem Königreich gesprochen. Sie sind jetzt also unterwegs nach Jerusalem und wir lesen, dass Jesus voranging. Die Jünger hinter ihm, gefolgt von weiteren Menschen. Dieses Bild, das uns die Bibel bietet, ist sehr wichtig, um das Kommende zu verstehen. Jesus geht voran, die Jünger hinter ihm und gefolgt von weiteren Menschen. Wir lesen, dass die Jünger beunruhigt sind. Weshalb waren die Jünger beunruhigt? Jesus hat ihnen zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal erzählt, was mit ihm passieren wird. Dass er ausgeliefert werden wird, sterben wird und wieder auferstehen wird. Zur damaligen Zeit konnte die Auslieferung nur folgendermaßen funktionieren. Die Juden hatten keine Befugnisse, Recht zu sprechen. Sie standen unter der Herrschaft der Römer. Wenn es also darum geht, dass jemand ausgeliefert wird, dann war klar, dass jemand in römische Gefangenschaft übergeben wird. Jesus marschiert genau dorthin, wo die Entscheidungsträger des römischen Reiches sind. Jesus marschiert genau auf Jerusalem zu. Hinter ihm die Jünger und dahinter das Volk. Sie gehen dorthin, wo der Widerstand gegen Jesus am heftigsten sein würde. Dort sind die Pharisäer, diejenigen, die an Jesus zweifeln und in Jesus eine Bedrohung sehen. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass in so einer großen Stadt die Präsenz von Soldaten sehr groß war. Jemand wie Jesus zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Sie kannten seine Lehre. Er sprach oft von einem Reich. Es kann sehr schnell eskalieren, wenn jemand von einem Reich spricht, das er aufbaut, während er bereits in einem bestehenden Reich ist. In Jerusalem stand unter der Herrschaft der Römer. Je näher sie sich der Stadt also nähern, desto unruhiger werden die Jünger und desto ängstlicher werden die Menschen, die ihnen folgen. Jesus merkt das und ruft die Jünger zu sich und teilt ihnen ein drittes Mal mit, was mit ihm passieren wird. Wir haben es gelesen. Er hat die Jünger bereits zweimal darauf hingewiesen und erzählt, was passieren wird. Bei dem einen Mal hat Petrus sogar Jesus zur Seite genommen und wollte ihm den Mund verbieten. Jesus zählt jetzt also zum dritten Mal auf all die Dinge, die ihm passieren werden. All die Dinge, die bereits angekündigt wurden von verschiedenen Propheten. Und vor einigen Wochen haben wir ja die Auferstehung von Jesus gefeiert. Wir durften feiern, weil Jesus den Sieg für uns erlangt hat. Vor diesem Sieg musste er aber einiges erleiden. Und er bereitet seine Jünger und die, die ihm nachfolgen, auf das vor, was passieren wird. Jesus ist ein Leiter, der seine Schafe nicht im Dunkeln lässt. Er ist transparent und offen und sagt, was bevorsteht. Die Jünger nehmen Jesus beim Wort so sehr, dass sie die geistliche Tragweite dessen, was Jesus ihnen da sagt, nicht verstehen. Jesus wird verraten, er wird verurteilt und den Römern übergeben. Sie werden ihn verspotten, ihn schlagen, ihn anspucken und anschließend töten. Er wird sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Sie haben Jesus als jemanden kennengelernt, der nicht einfach Dinge behauptet, die am Ende nicht geschehen. Jesus ist ein Leiter, den man beim Wort nehmen kann. Was er ihnen bisher sagte, das geschah auch. Wenn er sagte, der Blinde kann wieder sehen, dann konnte der Blinde wieder sehen. Wenn er sagte, der Gelähmte kann aufstehen und gehen, dann konnte der Gelähmte aufstehen und gehen. Und was er ihnen jetzt hier sagt, das wird passieren. Sie wussten es. Es ist grausam, was er ihnen da sagt. Aber sie wissen ganz genau, es wird so eintreten, wie er es ihnen gesagt hat, weil er es ihnen sagt. Und sie laufen jetzt ausgerechnet nach Jerusalem. Das ist soweit die Handlung und die Hintergründe dazu. Wir wissen heute, dass jedes einzelne Wort, das Jesus gesagt hat, eingetreten ist. Wir wissen es, weil sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen. Wir wären verloren. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Er hat gelitten für uns, aber er hat auch gesiegt für uns. Amen. Amen. Aus jeder Begebenheit in der Bibel können wir eine Lehre ziehen. Eine Lehre für unser praktisches Glaubensleben. Wir stellen fest, wir haben bereits aus dieser Begebenheit profitiert, indem wir gerettet wurden. Jesus ist vorangegangen und er hat niemanden sonst vorgeschickt. Jesus ist ein Leiter, der Verantwortung übernimmt. Jesus ist aber nicht nur vorangegangen. Er hat nicht die vergessen, die ihm folgen. Er hat nicht die vergessen, die mit den verschiedensten Emotionen kämpfen. Er hat die Jünger mit ihrer Unsicherheit nicht alleine gelassen. Er hat seine restlichen Nachfolger mit ihrer Angst nicht alleine gelassen. Jesus ist ein Leiter, der die, die auf ihn vertrauen, nicht im Stich lässt. Jesus nachzufolgen bedeutet auch, mit der Realität konfrontiert zu werden. Wir haben unsere Pläne, unsere Träume, unsere Wünsche. Wir folgen Jesus, aber wir haben auch diese Dinge, die wir schaffen wollen, die wir erreichen wollen. Jesus geht uns voran und wir laufen ihm hinterher. Wir laufen ihm hinterher, indem wir zum Gottesdienst kommen. Wir laufen ihm hinterher, indem wir in der Bibel lesen. Und während wir all das tun, wir laufen ihm auch hinterher, während wir beten. Und während wir all das tun, während wir ihm hinterherlaufen und ihm nachfolgen, ist manchmal in unserem Kopf so vieles durcheinander. Der Alltag fordert uns oft heraus. Oft werden wir von unseren Emotionen begleitet. Emotionen, die uns zu voreiligen Handlungen zwingen. Emotionen, die uns zweifeln lassen. Du folgst Jesus, aber trotzdem häufen sich die Rechnungen und du weißt nicht, ob du alles bezahlen kannst mit deinem Einkommen. Du folgst Jesus, aber trotzdem gibt es in der Familie nur noch Streit und du weißt nicht, wann endlich Ruhe einkehrt. Du folgst Jesus, aber auf der Arbeit läuft alles drunter und drüber und du bist ausgelaugt und gestresst. Du folgst Jesus, aber sogar in deinem Dienst für Jesus bedrängt dich der Feind immer mehr. Genau in diesen Momenten, genau dann bleibt Jesus stehen, dreht sich zu dir um und ruft dich zu sich und zeigt dir die Realität auf. So wie er es bei den Jüngern getan hat. Und ich bin mir sicher, Jesus tut es auch jetzt gerade bei einigen von euch. Wenn Jesus zu dir spricht, dann tut er es, um das Durcheinander in deinem Kopf zu beseitigen. Oft passiert das, wenn wir gedanklich an einen Punkt gekommen sind, an dem wir nicht mehr weiterkommen. Manchmal sogar, wenn wir nicht mehr weiterkommen wollen, weil wir aufgegeben haben. Körperlich laufen wir funktionieren, wir erledigen alles und machen alles. Aber innerlich stehen wir vor einer Wand. Indem Jesus stehen bleibt und dich zu sich ruft und dir die Realität aufzeigt, möchte er diese Mauer in deinen Gedanken niederreißen. Dinge, die dich in die falsche Richtung denken lassen. Menschliche Zäune, die du um dein geistliches Leben aufgebaut hast. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin noch nicht bereit. Das sind Mauern, in denen du dein geistliches Leben zubaust. Und das wirkt sich auch in deinem äußeren Leben aus. In der Familie, in der Karriere, auf der Uni, in der Schule. Wenn Jesus auf dem Weg stehen bleibt und zu dir spricht, dann solltest du sehr gut zuhören. Und ich möchte auch mit einem Missverständnis aufräumen, das viele Menschen haben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Reise, auf der wir mit Jesus sind, nicht nur Sonntag stattfindet. Viele rasten von Montag bis Samstag und denken, Sonntag ziehen wir wieder ein Stück weiter. Montag bis Samstag beschäftigt man sich nicht mit Gott, aber Sonntag möchte man auf Gottes Reden hören. Montag bis Samstag betet man nicht, liest nicht im Wort Gottes. Aber Sonntag will man dann alle Lösungen für alle Probleme des Lebens haben und ist dann enttäuscht vom Gottesdienst, wenn das, was man wollte, nicht dabei war. So läuft es aber nicht. Jesus redet mit uns auf so viele Arten und Weisen. Und wer ehrlich zu sich ist, hört sein Reden. Man kann Gott reden hören, wenn man in seinem Wort liest. Man hört Gottes Reden in Gebeten. Du kannst Gottes Reden auch in Predigten hören. Sind wir auch mal still und hören zu? Wie oft saß ich selber schon in einer Predigt und der Pastor predigt, aber nichts davon hat mich erreicht. Wisst ihr warum? Weil ich gemauert habe. Weil ich den Stürmen in meinem Kopf mehr Beachtung geschenkt habe als Gottes Reden. Das ist das, was Brigitte vorhin vorgelesen hat. Die Stürme in meinem Kopf sind zu meinen Götzen geworden. Ich habe den Stürmen in meinem Kopf mehr Platz gegeben als meinem Gott. Warten wir auch mal ab und hören zu, was Gott redet. Oder beten wir, sagen Amen und gehen zum Tagesgeschäft über. So funktioniert das nicht. Wir können es uns nicht leisten, Montag bis Samstag unseren Kram zu machen, wie es uns passt, und die Sonntagsgottesdienste als eine Art Orakel zu sehen, indem man sich Streicheleinheiten abholt und dann wieder alles auf eigene Faust zu machen und sich dann zu wundern, warum alles drunter und drüber läuft. Jesus nachzufolgen kann emotional werden. Viele rennen vor diesen Emotionen weg. Das ist einer der Gründe, warum viele sonntags nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie vor ihren Emotionen wegrennen. Wenn Gott an einem arbeitet, packt er die Probleme richtig an.
Amen.
Und das kann uns meist sehr tief treffen. Das kann uns manchmal auch verletzen. Es kann uns manchmal auch zurückwerfen. Weil er uns an Bereiche erinnert, die wir bis dahin immer ignoriert haben. Schau dir dieses Psalm an zum Beispiel, was David auf seiner Reise mit Gott an Emotionen erlebt. Trauer, Glück, Friede, Zweifel, Enttäuschung, Wut, Hoffnung. Aber egal, was er durchmachte an Emotionen, Gott war immer bei ihm. Und derselbe Gott ist auch bei dir, egal welche Emotionen du gerade durchläufst. Wir müssen aufhören, die Anwesenheit von Problemen als Abwesenheit von Gott zu interpretieren. Zweifelst du gerade? Jesus ist bei dir. Bist du verunsichert? Jesus ist bei dir. Hast du keine Kraft mehr? Jesus ist bei dir. Fühlst du dich bedrängt? Jesus ist bei dir. Bist du überwältigt von dem Chaos, das in deinem Leben herrscht? Jesus ist bei dir. Renn nicht weg vor den Herausforderungen. Stell dich deinen Emotionen. Jesus ist bei dir. Jesus geht voran. Jesus begegnet deiner Situation. Er lässt dich nicht im Stich. Er dreht sich auch mal um zu dir. Er bleibt stehen. Jesus ging voran und starb für uns. Diese Handlung aus Liebe und Gnade hat vieles bewirkt für uns. Und wenn wir das verstehen, dann können wir mutig vorangehen. Als Jesus voranging und starb, starb er nicht für sich, sondern für alle, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Als Jesus voranging und starb, hat er für alle Sünden bezahlt und unsere Schulden auf Null gesetzt. Als Jesus voranging und starb, hat er uns den Weg zum Vater bereitet. Jesus weiß, dass wir auch mal scheitern an unseren Gefühlen und Emotionen. Das ist normal. Wir begegnen so vielen Emotionen auf unserem Weg. Und Jesus weiß, dass wir oft kämpfen müssen. Er weiß auch, wie sehr wir darunter leiden. Jesus bleibt stehen, er schaut auf uns und er begegnet unseren Emotionen. Wie ein guter Hirte hat er uns geführt und uns den Weg gezeigt, den wir gehen müssen. Er hat uns nicht alleine gelassen. Wir werden weiterhin angeführt von ihm durch den Heiligen Geist. Wir verirren uns oft, wir verlieren oft den Anschluss, aber er sucht uns immer wieder auf und führt uns immer sicher zurück zu den frischen Wassern. Wie blickst du jetzt auf deine Zukunft? Hast du immer noch Angst? Oder willst du anfangen, Jesus zu vertrauen, der uns vorangeht? Ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Geschichte beenden. Es gab da mal einen weisen Mann in einem Dorf. Jeder, der einen Rat benötigte, ging zu diesem weisen Mann und holte sich seinen Rat. Ein Junge dachte sich, heute werde ich es diesem weisen Mann mal zeigen. Der Junge schnappte sich einen Schmetterling und hielt es in seiner Hand und hatte den Plan, den weisen Mann zu fragen, ob der Schmetterling noch lebt oder tot sei. Falls der weise Mann antworten würde, dass der Schmetterling tot sei, wollte er ihn leben lassen. Falls der weise Mann antworten würde, dass der Schmetterling lebt, wollte er den Schmetterling erdrücken und den weisen Mann eines Besseren belehren. Der Junge fragt also den weisen Mann: Weiser Mann, ist der Schmetterling in meiner Hand tot oder lebendig? Und der weise Mann antwortete: Ob der Schmetterling tot ist oder noch lebt, das liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand, wie deine Zukunft wird. Du triffst die Entscheidung. Niemand sonst kann für deine Entscheidung verantwortlich gemacht werden. Kein anderer Mensch und erst recht nicht Gott. Was machst du mit deiner Zukunft? Gehe weise damit um. Legst du sie dem Feind in seine Hände, der es zerdrückt, oder Jesus, der es aufleben lässt? Es liegt in deiner Hand. Wir können nur vorangehen, wenn Jesus uns vorangeht. Amen.
Amen.
Lass also Jesus dein Leben vorangehen und stelle dich deinen Emotionen. Renn nicht vor ihn weg. Das ist die Botschaft für heute.
Ja. Halleluja.
Ich möchte auch gerne für euch beten. Vater, ich danke dir für deine Kinder, die heute hier sind, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen segnen möchtest, Herr. Dass du für jeden Einzelnen einen Segen vorbereitet hast, Herr. Du gibst uns nicht immer das, was wir wollen, aber du gibst uns das, was wir brauchen. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, deinen Kindern zu begegnen, Herr. Sie laufen dir hinterher, aber sie kämpfen auch mit ihren Emotionen, Herr. Sie kämpfen mit verschiedenen Problemen und du bist ein Gott, der stehen bleibt, sich umdreht und sich auch um die kümmert, die ihm folgen. Dafür danke ich dir, Herr. Ich bitte dich jetzt, jeden Einzelnen zu segnen, Herr. Dass du auch die Kraft gibst, dich dem zu stellen, was du da zu sagen hast, Herr. Das, was du sagst, ist nicht immer leicht zu verdauen, Herr. Aber es ist die Wahrheit. Es ist das, was wir brauchen, um voranzukommen, Herr. Ich bitte dich auch, mir immer wieder klarzumachen, was die Realität ist, Herr. Dass wir nicht verloren gehen, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, Herr. Amen.